Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Realitätsschock. So nennen Experten das, was sich gerade an den Börsen tut. Das erste Halbjahr lief für die Finanzmärkte trotz aller Kriege und Krisen hervorragend. Doch jetzt droht Ernüchterung.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen. Vor rund einer Woche, am 5. August, erlebten die Börsen weltweit einen Einsturz, wie es ihn lange nicht mehr gegeben hatte. Das haben wir eben in einem Ausschnitt aus den ZDF-Heute-Nachrichten gehört. Innerhalb eines Tages, Analysten sprachen später vom Schwarzen Montag, fielen die Börsen weltweit um 3,5%.
Und das auch nur im Schnitt. Es gab Ausreißer auch nach oben, was die Prozentsätze angeht. Black Monday. Dieser Ausdruck nimmt Bezug auf den schwarzen Montag des Jahres 1987. Genauer gesagt auf den 18. Oktober 1987. Damals kam es zu einem weltweiten Börsencrash, dem schwersten seit dem Zweiten Weltkrieg.
They're calling it the Monday Massacre, the worst drop in Wall Street history.
I just came from inside and it looks like a madhouse.
It's so crazy. You can't, nobody even expected it to be down this much.
Hour after hour today, wave after wave of selling hit the stock market. A selling panic, the professionals call it. By the closing bell, the Dow Jones Industrial Average was in the steepest fall in its 103-year history, down more than 500 points.
Allein der Kursverlust des US-Index Dow Jones vernichtete an einem einzigen Tag rund 500 Milliarden Dollar damals.
Nun also wieder ein Black Monday, so sah es am 5. August eine halbe Woche lang aus. Der Nikkei-Index in Tokio verlor fast 13%, der techlastige Index Nasdaq 100 sagte durch, der Kurs der Kryptowährung Bitcoin stürzte um fast 20% ab.
Der japanische Börsenkurs ist am Morgen so stark eingebrochen wie seit 35 Jahren nicht mehr. Entsprechende Konsequenzen weltweit. Mit einem Minus von 12,8% hat der wichtigste Index Japans, der Nikkei, heute den größten Tagesverlust seit 1987 erlebt. Investoren hatten zahlreiche Aktien abgestoßen, weil sie die Sorge haben, dass der Zustand der US-Wirtschaft schlechter sein könnte als angenommen. Den größten Abschlag musste der Chiphersteller Tokyo Electron mit einem Minus von 8,4% hinnehmen.
Dieser Absturz, der kam zwei Tage nach einer weltbewegenden Nachricht am Samstag. Weltbewegend zumindest für die Welt der Finanzmärkte. An diesem Samstag, als die Börse geschlossen war, aus guten Gründen, hatte Berkshire Hathaway angekündigt, die Hälfte seiner Apple-Aktien aus dem Depot zu verkaufen. Was ist Berkshire Hathaway? Für diejenigen, die es vielleicht nicht so gut kennen, das ist das große Anlagevehikel, mit dem Warren Buffett, der weltberühmte Investor, seine Anlagen managed.
Ein äußerst ungewohnter Schritt, da Berkshire Hathaway Apple-Aktien seit 2016, also seit über 8 Jahren, gehalten hatte und sehr viel Geld damit verdient hat. Analysten und Anleger auf der ganzen Welt interpretierten den Verkauf der Aktien als Misstrauensvotum in Apple, als Firma im Speziellen und dem Markt mit den Tech-Aktien im Besonderen.
Ja, in der Tat, Berkshire Hathaway hat mit den Apple-Aktien viel Geld verdient, ohne es wirklich zu verdienen. Nämlich, wenn man Aktien kauft und die Aktien im Wert steigen, dann hat man natürlich kein Bargeld, man kann sich über sein Depot freuen, aber realisiert hat man diese Kursgewinne noch nicht. Und genauso ging es Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Sie hatten große Kursgewinne eingefahren, aber eben nur im Depot und nicht in Bargeld. Und wenn man diese Aktien, die stark gestiegen sind, dann verkauft, dann, sagt man, realisiert man Kursgewinne. Dann wird der theoretische Gewinn, der auf dem Depot lagert, in Bargeld umgewandelt, das dann auf dem Konto liegt. Also, worum ging es eigentlich? Das war die Frage der Woche.
Die Frage der Woche lautete, verkauft Berkshire die Aktien aus internen Gründen, also hauptsächlich zur Gewinnmitnahme, oder misstraut Warren Buffett dem Unternehmen Apple neuerdings? Bloomberg brachte diese Frage so auf den Punkt.
How much is the unloading of Apple shares, but also Bank of America, for example, have to do with just profit taking? Or could it be about confidence in these companies?
Schon zuvor hatte viel Unruhe auf den Märkten geherrscht. Und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zum einen war die amerikanische Notenbank nicht so schnell mit Zinssenkungen zur Hand, wie viele das erwartet hatten. Zum anderen weiß niemand, wie die Wahlen in den USA ausgehen und welche Auswirkungen ein neuer Präsident Donald Trump oder eben eine neue Präsidentin Kamala Harris auf die Wirtschaft haben werden.
Drittens herrschte und herrscht tiefe Sorge über einen möglichen Krieg in Nahost zwischen Iran und Israel. Ein Krieg mit amerikanischer Beteiligung, ein Flächenbrand, der sich im schlimmsten Falle über die Grenzen von Nahost ausdehnen könnte. Vor allem aber besorgte die Märkte die vermutete Blasenbildung bei künstlicher Intelligenz. Blasenbildung weshalb? Geld genug, um eine Blase, zum Beispiel auch bei künstlicher Intelligenz, aufzublasen, das gibt es weltweit genug. Gerade eben erschienen ist der neue Venture Pulse Bericht von KPMG. Nach diesem Venture Pulse Bericht sind im ersten Quartal dieses Jahres weltweit 75,3 Milliarden Dollar investiert worden in Venture Kapital und im zweiten Quartal waren es schon 94,3 Milliarden Dollar. Also in einem einzigen Quartal fast 100 Milliarden Dollar Venture-Kapital. Und der größte Sektor, in den Venture-Kapital zurzeit investiert wird, ist tatsächlich künstliche Intelligenz. Also viel Geld wabert um den Globus und sucht Investitionen in Venture-Capital. Dass da auch manche Investitionen vielleicht zu teuer getätigt wird, dass die Preise zu weit nach oben geschossen sind, das liegt auf der Hand. Wenn viel Geld unterwegs ist, können Preise inflationieren. Dann spricht man von Blasenbildung.
Ja, es gibt gute Gründe, in KI zu investieren. Sie wird viel Gutes bewirken, aber wie viel Gutes wird sie bewirken? Und wie viel ist das in Prozent? Auch bei sehr nützlichen Erfindungen kann es durchaus sein, dass Anleger die Nützlichkeit dieser Erfindung überbewerten und viel, viel Geld investieren, die Preise zu stark nach oben treiben und dann am Ende der Ernüchterung Tür und Tor öffnen.
Diese Sorgen, wie gerade formuliert, steckten in den Hinterköpfen vieler Menschen an den Kapitalmärkten. Und zwar schon seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten. Und dann kam Berkshire Hathaway mit seinem Paukenschlag, mit dem Verkauf von Apple-Aktien. Hälfte des Portfolios raus aus dem Depot. Apple, lange eines der profitabelsten Unternehmen der Welt, das größte für lange Zeit, noch mit dazu. Was hat das zu bedeuten? Viele Anleger und Anlegerinnen dachten, das muss die Absage des Booms an den Kapitalmärkten für Technologieaktien sein.
Doch nach dem Schwarzen Montag behielten die Optimisten recht, die es eben auch gegeben hat. Die Märkte erholten sich schnell und die Leitindizes Standard & Poor's 100 in Dow Jones oder der DAX kletterten binnen 6 Tagen wieder zurück an das Ausgangsniveau.
Und auch die Nervosität an den Märkten legte sich wieder. Für sie gibt es tatsächlich ein Maß. Nervosität kann gemessen werden, zumindest ansatzweise. Die Börse von Chicago ermittelt die Marktvolatilität, also die Schwankungsbreite der Aktienmärkte, systematisch und drückt sie in einem Index der sogenannten Volatilität aus. Viele Anleger glauben, viele Analysten glauben, dass dieser Volatilitätsindex das Maß für Angst ist. Wenn der Index hoch liegt, hat der Markt viel Angst. Wenn er niedrig liegt, dann hat der Markt wenig Angst und ist vergleichsweise entspannt. Dieser Volatilitätsindex heißt abgekürzt VIX, V-I-X, also mit V geschrieben. Der VIX war am Schwarzen Montag innerhalb weniger Stunden nach ganz oben geschnellt, von einem Wert unter 20 auf über 60. Diesen schnellen Aufstieg hat es zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie gegeben und da war es auch nicht innerhalb weniger Stunden, sondern im Laufe von einigen Wochen passiert. Aber der VIX fiel nach der großen Panik am Black Monday direkt auch wieder zurück. Jetzt liegt er bei knapp über 20, noch nicht so niedrig wie bisher, aber deutlich wieder in der Nähe seines Ausgangsniveaus.
Woran liegt das? Ist ein Double Dip zu befürchten, also ein erneuter Absturz? Wer hat recht, die Pessimisten am Schwarzen Montag oder vielleicht doch die Optimisten nach dem Schwarzen Montag? Das genau wollen wir uns in dieser Folge einmal anschauen und 3 Gründe herausarbeiten, warum die Optimisten aus unserer Sicht recht haben und warum der Tech-Boom an den Börsen und in der Wirtschaft noch lange nicht am Ende ist. Starten wir in die Folge.
Genau, das machen wir, starten wir.
Der Hype-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Warum der Tech-Boom an den Börsen noch lange nicht am Ende ist.
Ist es richtig, aus Technologieaktien zu fliehen und den Börsen den Rücken zuzukehren? Wir liefern heute 3 Gründe, die dagegen sprechen. Einmal dazu gesagt, wir im Hype-Podcast geben keine Börsentipps, das ist nur unsere Meinung. Also don't try this at home, jeder haftet für sich selbst. Erstens, Buffetts halbe Abkehr von Apple hat weniger mit dem Technologieunternehmen zu tun als mit Berkshire Hathaway selbst. Zu dessen Geschäftsmodell gehört es, früh in gute Werte zu investieren und ihnen dann lange treu zu bleiben. Genau das hat Buffett bei Apple getan. Irgendwann muss ein Anleger wie Berkshire dann Gewinne realisieren, um mit den verdienten Geldern neue Langzeitwetten zu wagen. Das darf nicht missverstanden werden als Aussage zur Marktgängigkeit der neuen iPhones oder der Computerbrille Vision Pro. Apple kann und wird sicherlich nicht mehr so stürmisch wachsen wie in früheren Jahren, aber das macht es lange noch nicht zur schlechten Firma. Apple ist immer noch eine ziemlich sichere Bank.
Hören wir noch einmal bei Bloomberg hinein. Dort beschreibt Catherine Doherty, sie ist Kapitalmarktexpertin bei Bloomberg New York, was hinter den Kulissen von Berkshire zu dieser Entscheidung geführt haben mag. Sie weist richtigerweise darauf hin, dass Berkshire genau in diesem letzten Quartal nicht nur Gewinne von Apple mitgenommen hat, sondern sich ganz allgemein auf eine schwächere Phase der amerikanischen Wirtschaft einstellt. Genau aus diesem Grund verkaufte Berkshire zur gleichen Zeit auch Anteile an der Bank of America. Bank also, kein Technologieunternehmen. Hören wir hinein.
So on Saturday, Buffett reported that his conglomerate has cut almost half of its position in Apple. That was during the second quarter. But it's not the first time that they have revealed a selling of Apple's shares. Earlier, during the annual meeting for Berkshire, they talked about selling Apple. It was a release that they signaled as a reduction, as a concentration of risk. And they also referenced that it was trimming the position to balance out the holdings and that it was also related to some sort of tax management. So it wasn't a complete surprise. However, this latest announcement does come amid a broader concern about the potential for an economic downturn. So that's where Bank of America, Berkshire has cut its stake in the bank by 8.8%. In July through August 1st. So that is drawing more concern about a possible reflection that Berkshire and Buffett are showing investors, saying that there could be some potential headwinds to come with the economy.
Übrigens, interessant ist, was Berkshire mit dem Geld aus den Aktienverkäufen jetzt macht, nämlich nichts. Das Geld vergrößert den Geldhaufen, auf dem Berkshire jetzt schon sitzt. Nach den Verkäufen verfügt Berkshire über 276,9 Milliarden Dollar auf seinen Konten. Geparkt auf der Seitenlinie, wartend auf neue Kaufgelegenheit.
Und so viel Geld hält man als Investor nur dann in der Barreserve, wenn man mit einem Rückgang der Aktienkurse auf breiter Front rechnet. Also mit guten Kaufgelegenheiten. Cash is king. Wer in einer Kursschwäche viel Geld parat hat, der steht beim nächsten Aufschwung glänzend da. Das sind gute Gründe für einen Verkauf, doch notabene, aufgepasst, das sind nicht automatisch Hinweise darauf, dass der Technologieboom an sein Ende kommt. Der kann noch Jahre und Jahrzehnte weitergehen, wie wir gleich sagen und sehen werden. Trotzdem kann man Gewinne mitnehmen aus der einen Firma, um kurz abzuwarten, das Geld dann anderswo zu investieren und wieder mit dem Aufzug nach oben zu fahren. Man kann immer dann mit dem Aufzug nach oben fahren, wenn man noch nicht in der obersten Etage angekommen ist. Und wenn man wie mit Apple schon ganz oben steht, dann ist es manchmal ganz gut, auszusteigen, ein Stück runterzufahren und mit dem nächsten Aufzug wieder nach oben zu pendeln.
Übrigens, noch ein kleiner Aperçu. Berkshire verdiente im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres über 11 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal. Eine wirklich gesunde Firma. Richtig gesund.
Ja, und jetzt zweitens kommen wir zum Eingemachten, künstliche Intelligenz. Die steht ohne Frage am oberen Scheitelpunkt des Hype-Cycles. Hype-Cycle, was ist das? Das hat man natürlich in jeder Diskussion mit Freunden und Menschen, die sich für Aktienmärkte interessieren. Hype-Cycle heißt, dass irgendeine Entwicklung ein Stück weit überbewertet ist, weil es zu viel Hype gibt. Jetzt gibt es ein Marktforschungsinstitut, die Gartner Gruppe, die beobachtet den Hype-Cycle. Die haben sogar den Gedanken-Hype-Cycle systematisiert und eine Struktur darum ermittelt. Und sie beobachten diesen Hype-Cycle und weisen unterschiedlichen Technologien unterschiedliche Punkte auf dem Hype-Cycle zu. Wenn eine Technologie ganz oben auf dem Hype-Cycle steht, also total stark gehypt wird, dann heißt das aber noch lange nicht, dass sie wertlos ist. Denn im Gartner-Hype-Cycle kommen nach dem großen Hype ganz wichtige andere Phasen. Diese anderen Phasen, wir wollen sie einmal kurz nennen, die nennen sich das Tal der Enttäuschung, der Pfad der Erleuchtung und das Plateau der Produktivität. Das klingt jetzt so, Sophie, als würde ich hier dichten und mir solche lyrischen Worte ausdenken. Aber das kommt nicht von uns, das kommt von Gartner. Tal der Enttäuschung, Pfad der Erleuchtung und Plateau der Produktivität. Und Plateau der Produktivität, das bedeutet, da setzt das Geldverdienen ein. Nicht jeder, der ganz oben auf dem Hype-Cycle mit dabei war, ist automatisch tot deswegen, sondern für viele, viele, viele kommt danach das
Plateau der Produktivität. Und auch die künstliche Intelligenz wird dieses Plateau erreichen. Nicht jede Firma und nicht jedes Produkt kommen dort an, doch der positive Effekt dieser Technologie auf die weltweite Wirtschaft wird überwältigend hoch ausfallen. Künstliche Intelligenz jetzt für prinzipiell überschätzt zu erklären, wäre ungefähr so, als hätte man zu Beginn der Dotcom-Krise dem Internet als Basistechnologie abgeschworen. Wer so dachte und handelte, dem gingen Jahrzehnte Wertschöpfung durch einen bislang ungekannten Produktivitätsschub verloren. Und drittens, selbst wenn künstliche Intelligenz jetzt überbewertet sein sollte, bedeutet das nicht das Ende einer Ära ständiger Erneuerung und Produktivitätssteigerung durch technische Innovation. Dutzende neuer Grundlagentechnologien erscheinen am Horizont, von denen viele riesige neue Märkte erschließen werden. Besiedlung und Industrialisierung des Mondes, mRNA-Impfstoffe gegen Krebs, Kernfusion, Pufferbatterien zur Zwischenspeicherung von Strom aus Wind und Sonne, Elektromobilität, Quantenkryptographie oder neue medizinische Technologien durch besseres Verständnis von Molekülen mit Hilfe künstlicher Intelligenz sind nur einige Beispiele. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, weiß, dass viele davon schon bei uns im Podcast genannt wurden.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Also, Wissenschaft und Technologie beschleunigen ihren Gang, statt ihn zu verlangsamen. Solange das der Fall ist, kommt die Ära der Innovation nicht an ihr Ende. Korrekturen, übertriebene Hypes gehören zum Geschäft. Sie sind genau das, Korrekturen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
Und ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, es ist immer schwer an der Börse zwischen einer Korrektur und einer Trendwende zu unterscheiden. Eine Trendwende tritt meistens dann ein, wenn etwas ganz grundlegend Fundamentales sich geändert hat. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein. Künstliche Intelligenz, die mag etwas überbewertet sein, deswegen ist eine Korrektur wichtig. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie nicht auf Dauer eine ganz starke positive Wirkung auf Produktivität und damit auf die Profitabilität der Wirtschaft und damit auf Aktienkurse haben kann. Zweitens. Die meisten großen AI-Unternehmen, also Unternehmen für künstliche Intelligenz, sind noch gar nicht an der Börse. OpenAI, das bekannteste Herausgeberin von ChatGPT, ist noch gar nicht an der Börse. Microsoft ist Investor, Microsoft ist an der Börse, aber OpenAI selber ist noch gar nicht an der Börse. Das bedeutet, wenn die Börse abstürzt, dann kann das zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht so wahnsinnig viel mit künstlicher Intelligenz bei den Produzenten zu tun haben, sondern geht es eher um die Frage, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz auf ganz traditionelle Unternehmen, Produktionsunternehmen, Handelsunternehmen, Reiseunternehmen, Fluglinien etc. haben wird. Es geht also, wenn man schon argumentiert, dass KI etwas mit diesem Absturz, mit dieser Bereinigung zu tun gehabt haben könnte, dann geht es eher um die Profitabilität und Produktivität traditioneller Unternehmen als um KI-Unternehmen als solche. Und drittens, solange die grundlegenden Tendenzen, von denen Sophie gerade gesprochen hat, intakt sind, gibt es keinen Grund, an ein Ende des Technologiebooms zu glauben. Die grundlegenden Tendenzen haben ganz viel mit Wissenschaft und Technologie zu tun. Solange sich die Wissenschaft weiter Bahn bricht und Innovationen auf den Markt kommen und im Wettbewerb zueinander stehen, gibt es auch keinen Abbruch des Tech-Booms. Soweit unsere These. Don't try this at home.
Und das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Wann hören wir uns wieder?
Am Dienstag um 5.55 Uhr.
Genau, bis Dienstag, ciao.
Bis Dienstag.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.